Ich möchte euch noch ein, zwei Gedanken mitgeben, was mich so irgendwie auch in der Pfingstgeschichte so bewegt. Und ich fand es so krass, nochmal zu merken, wir sind gerade ja irgendwie in der Serie als Gemeinde zum Thema himmlisch feiern und so zu merken, Pfingsten ist eigentlich, das ist eigentlich eine Party. Und auch was so da steht, was so danach so passiert, so dieses so, dass die Kirche irgendwie zusammenkommt, also dass Menschen zusammenkommen und dieses, sie feierten miteinander voller Freude und mit aufrichtiger Herzlichkeit. Sie brachen zusammen das Brot, sie teilten irgendwie das, was sie miteinander hatten. Ich finde das voll so eine spannend irgendwie, dass das so klassischerweise ja so als die Geburtsstunde der Kirche gilt, wenn irgendwie Jesus weg ist aus deren Perspektive. Ja, Jesus ist hingerichtet worden, dann ist er auferweckt worden, dann ist er auf einmal weg. Und dieses Fest, wo sie sich zusammentreffen, das ist 50 Tage nachdem der Herr entschwunden ist, so nach dem Motto, ne? Also so ein Monat oder fast zwei. Jesus ist jetzt irgendwie nicht mehr greifbar da. Man hat da irgendwie was erlebt. Und dann ist dieser Feiertag, wo dann alle zusammenkommen und wo dieses, wo das passiert, dieses, was so als aus Rauschen des Windes beschrieben wird, als Feuerzungen, die auftauchen auf einmal. Und es ist irgendwie heilige Geistkraft, es ist irgendwie Geist Gottes, der auf Menschen kommt und der Menschen irgendwie erfüllt und der auch irgendwie, da passiert irgendwie was, auch was Wundersames, mit dem man irgendwie nicht rechnet. Und dieses so, dieser Haufen von Leuten, die irgendwie Jesus nachfolgen, die jetzt irgendwie ja so ein bisschen dastehen, dass sie aber spüren so, ah, Gott ist mit uns so, der Geist von Jesus ist immer noch bei uns. Auch wenn er nicht mehr irgendwie in Fleisch und Blut neben uns steht, ist sein Geist da. Und ja, und deswegen, ja, das ist so wie so die Geburtsstunde der Kirche, wo man merkt, ah, das ist so eine Gemeinschaft von Leuten, die diesem Jesus nachfolgen und die zusammengehalten werden oder in deren Mitte eben der Geist Gottes ist. Und ich glaube voll, oder für mich ist das so ein, total so eine Verstehhilfe, Pfingsten auch nochmal anders zu verstehen oder tiefer zu verstehen, ist Pfingsten oder die Pfingstgeschichte zu vergleichen mit einer anderen Geschichte in der Bibel, nämlich einer uralten Geschichte, einer Geschichte, in der die Menschheit noch jung war, ganz am Anfang der Bibel, aus legendenhaften Vorzeiten, die Geschichte der uralten Stadt Babel, die irgendwie in Zeiten entstanden ist, wo Menschen noch irgendwie in kleinen Clans zusammengelebt haben oder in Familien organisiert waren. Und dann entsteht ja diese Geschichte, in 1. Mose Kapitel 11 steht sie, die lese ich euch auch noch vor. Und da steht, alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließ, also nicht China, sondern China, und ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander, auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen. So dienten ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sagten, auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde verstreuen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt sich zu besehen und den Turm, die Menschen bauten. Und der Herr sprach, siehe, alle sind ein Volk und haben eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde, und sie ließen davon ab, die Stadt zu bauen. Darum nannte man sie Babel, denn dort hat der Herr die Sprache aller Bewohner der Erde verwirrt. Und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Und diese Geschichte von dieser Stadt Babel ist so eine Geschichte von Menschen, die sich einen Namen machen wollen, die hoch hinaus wollen, die sagen, hey, komm, wir können es schaffen, wir können irgendwie einen Turm bauen bis in den Himmel. Und ja, wir wollen sozusagen uns groß machen. Und dann werden sie auseinandergetrieben. Durch Sprachen, durch Kulturen, die sich auf einmal auseindersplitten und sie schaffen es nicht, zusammenzubleiben. Und diese Geschichte von Babel ist so eine klasse Geschichte auch über Hochmut, über Selbstoptimierung, über unendlichen Wachstum, über die anderen hinaus und von diesem Streben, irgendwie an die Spitze der Welt zu kommen, so auf die Nummer eins. Und in diesem Prozess Und das ist sozusagen, wird dieser Geschichte als Werk Gottes beschrieben, verlieren sie sich. In diesem Prozess verlernen sie sich auch irgendwie gegenseitig zu verstehen. Sie verlernen auch eigentlich gemeinsam in dieser Stadt zu leben, sondern sie zerstreuen sich über die ganze Welt. Und so am Anfang in dieser gemeinsamen Stadt Babel und irgendwie metaphorisch ist dann jeder so ein bisschen so auf seiner eigenen Insel. Ja? Man kann irgendwie mit den anderen, man kann sich nicht mehr kommunizieren, man entfremdet sich voneinander. Und wenn jeder seine eigene Insel hat, dann ist man zwar irgendwie Chef auf seiner eigenen Insel, aber man ist halt auch alleine. Und auf der einen Seite ist das so eine Geschichte über so einen Schatz von Sprachen und vielfältigen Kulturen. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie diese Geschichte so ein Zeichen von einer Unfähigkeit des Menschen, irgendwie so zusammenzubleiben, im eigenen Hochmut oder der eigenen Arroganz. Und diese Pfingstgeschichte verstehe ich auch als wie so eine Antithese zu dieser Geschichte von Babel. Da kommt eigentlich Gott und er macht so eine Rückabwicklung von Babel eigentlich so. Und der Mensch, der irgendwie verlernt hat, sich gegenseitig zu verstehen und zerstreut wird in die ganze Welt, an Pfingsten ist so dieser Punkt, wo diese alte Geschichte auf einmal so in der Realität nochmal einfach anders erzählt wird. Weil jetzt auf einmal Leute aus allen Gegenden zusammenkommen, die sich da treffen, aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen. Und auf einmal passiert so ein Wunder und sie verstehen sich. Und das Ergebnis ist, es passiert eine Feier. Leute freuen sich in aufrichtige Herzlichkeit, wie es da steht. Leute kommen zusammen, brechen das Brot miteinander und teilen, was sie haben. Und ich finde es auch spannend, dass das keine Geschichte ist, wo Gott sagt jetzt so, ich habe mir jetzt eine Sprache rausgesucht, die ich am besten finde, und die müsst ihr jetzt alle lernen. So, Latein müssen jetzt alle lernen oder Griechisch oder Aramäisch oder Englisch oder Saarländisch, genau. Ist nicht so, sondern alle bleiben in ihrer Sprache, in ihrer Kultur. Gott löscht keins aus und Gott macht kein Ranking, sondern das, was aber passiert ist, Gott schenkt dieses Verständnis füreinander, dieses sich sehen. Und darin auch voll zeigt Gott sich ja selbst. Ich habe euch ja fast die ganze Predigt da von Petrus vorgelesen. Ja? Gott, also Jesus zeigt sich darin. Und dass man sich gegenseitig sieht, dass man Gott erkennt, dass man sich erkennt, dass man sich einander versteht, das ist irgendwie diese Kraft des Heiligen Geistes, der kommt und der macht das in uns, der macht das um uns herum. Und wir haben jetzt ja 2026, die Kirche wird in wenigen Jahren 2000 Jahre alt, es dauert nicht mehr lang, bald ist großer Geburtstag. Und immer noch kommen so Leute, die halt irgendwie diesen Jesus interessant finden, die ihm irgendwie nachfolgen wollen, kommen zusammen aus unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und feiern zusammen und brechen das Brot zusammen und teilen vielleicht auch das eine oder andere, was sie haben. Und wir haben mit Sicherheit auch Sachen, die wir vielleicht neu da entdecken können und auch wo wir eine Nachhilfe brauchen hier und da. Aber dass immer noch Geist Gottes uns irgendwie zusammenhält. Und ich finde es so spannend, so du kannst ja auch mal so deinen Blick schweifen lassen, wer da alles so um dich herum sitzt. Ich weiß ja nicht, was du so für Gefühle hast. Vielleicht gibt es ja auch Leute, wo du denkst, so okay, die Person verstehe ich gar nicht. Wie als würden wir eine andere Sprache sprechen. So vielleicht denkst du dir auch so, ja. Vielleicht sitzen ja auch Leute, über die du dich schon mal geärgert hast in diesem Raum, weiß ich auch nicht. Aber das in dieser Verschiedenheit, dass irgendwie Geist Gottes da ist, der uns irgendwie so zusammenbringt und der uns auch sehen lernt einander. Ich hatte letztens so ein Interview gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es war jemand, der Atheist geworden ist und der so einen YouTube-Kanal hat, wo er immer so Kirchen besucht dann immer so als so eine Art, wie so ein Review, so, ja, ich besuche ein Restaurant, ich gehe jetzt in diese Glaubensgemeinschaft und dann mache ich dann ein Video drüber. Und er hat gesagt, das, was er so krass findet, als er geglaubt hat, war dieses so, die andere Person zu sehen und dann zu denken, krass, Gott hat diese andere Person gemacht nach Gottes Ebenbild. Und Gott liebt diese andere Person unendlich. Und ich auch. Ich bin auch nach Gottes Ebenbild gemacht und Gott liebt mich unendlich. Und dieses so sich einander irgendwie so wertschätzen, weil man lernt, den anderen oder die andere mit dem Blick Gottes irgendwie zu sehen. Und ich glaube, dass das, was ist, das kann man irgendwie sich so vornehmen, so zu denken, aber ich glaube, dass, dass das, was wirklich uns irgendwie zusammenbringt und was auch wirklich uns darin auch Gott erkennen lässt, ist Geist Gottes. Ist irgendwie, ja, eine Hoffnung, ist eine Liebe, die irgendwie in unser Herz weht. Und irgendwie so eine Gemeinschaft schafft, die irgendwie so ein bisschen wundersam ist. Also es ist ja eigentlich verwunderlich, dass gerade diese Gemeinschaft zusammenkommt, dass gerade wir irgendwie hier zusammenkommen. Auch, ja, so unterschiedlich wir sind. Und ja, all diese Grenzen irgendwie dadurch überwunden werden. Und ich möchte jetzt so, wir werden auch gleich noch ein Lied zusammen singen, aber ich möchte dich so einladen. Ich merke so, ich habe da so, mich begeistert es voll, mich begeistert, ist auch das, was mich irgendwie an Kirche begeistert und das, was ich mir auch irgendwie wünsche und total gespannt bin zu sehen, auch, ja, was Gott so tun wird. Auch, auch durch ganz konkret Kirche, die bewegt, so eine kleine lokale Version von diesem großen Ganzen, was Gottes Geist irgendwie so tut. Und ich möchte so einen Satz beten, auch ein uraltes Gebet, eines der ältesten Gebete der Christenheit, dieses Gebet, komm, Heiliger Geist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon euch hinstellen für die Musik. Aber genau, ich möchte dich auch einladen, so das einfach mal mitzubeten. Einfach mal ganz konkret nochmal sagen, hey, komm, Heiliger Geist. So, komm mit deiner Kraft, mit einer Kraft, die mich Perspektiven sehen lässt, die ich mir gar nicht erträumen lasse, die mir ein Verständnis schenkt, auch teilweise für andere Menschen, vielleicht auch Personen, mit denen du arbeitest oder so, oder in deiner Familie, wo du denkst, so, boah, irgendwie die Person verstehe ich nicht. Aber auch ein Verständnis dafür, wer Gott ist und wer Jesus ist und dass Gott, ja, diese unendliche Liebe hat für dich und diese Annahme. Deswegen möchte ich dich einladen. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen oder kannst deine Hände ausstrecken oder nicht. Und einfach das mal zusammen beten einfach. Genau. Komm, Heiliger Geist.